5. In der Sauna. Warum waren so viele Frauen so dick? Ich hatte wirklich keine Ahnung, aber mein Vater hatte mich mit seiner Neugier angesteckt. Manchmal stellte ich mir die Frage 10-mal am Tag. Es war eine Neurose und ich hätte gern gewusst, woher sie kam. Einmal hörte ich gar nicht mehr auf, darüber nachzudenken und ich konnte deshalb kaum noch schreiben. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich gerade Orithel herausgeschmissen hatte. Das war im hochkomplizierten Jahrhundertsommer 2003. Erst spielten meine Nerven Schiffe versenken mit mir wegen des Bruderdeals, der mich zu Wovers Schuldner gemacht hatte. Dann bekam ich von der Hitze eine 7-Tage-Migräne und dann stieß ich im Internet auf Informationen aus dem STB-Archiv, mit denen ich die Schulden bei Wover gleich wieder losgeworden wäre. Aber wer will schon den eigenen Vater erpressen, wenn es nicht sein muss? Und kurz darauf kam es zu der Orithel-Szene in meinem Treppenhaus. Ja, ich gebe es zu, ich warf die Königin von Saba und Nord-Tel Aviv aus meiner Wohnung, obwohl man in jedem französischen und russischen Roman liest, dass der Mann gehen sollte. Sie stand, nicht allzu ernst gemeint, mit ihrem schweren Koffer in der Tür und ich sagte, sie solle nach Israel zurückgehen und sie dachte bestimmt, oh, die Sklaven meutern. Dann stolperte sie wie unter Drogen aus meiner Wohnung, sie konnte den Koffer kaum heben, aber ich an diesem Tag noch anfälliger als sonst, konnte ihr wegen meiner kleinen Leistenschwäche leider nicht helfen. Dann fiel der Koffer die Treppe runter und meine israelische Tyrannin fing an zu heulen, als wären die Golanhöhen zurückgegeben worden. Ich machte die Tür zu. Ich setzte mich auf den Küchentisch und guckte böse aus dem Fenster. Warum sind so viele Frauen so dick? Da war sie wieder, die idiotische Frage. Dabei war Orithel so schlank wie ein Mädchen. Einmal fragte ich eine Frau, Lili Schächter, meine Tel Aviver Internetgeliebte, warum das so sein musste. Da ahnte ich noch nicht, dass sie und Orithel sich kannten. Lili antwortete mit Gegenfragen. Warum dürfen Chassidenkinder an Schabes nicht mit ihren Stiften spielen? Warum lecken manche Männer lieber, als dass sie geblasen werden? Warum lachen die Leute nie, wenn ich als Lili the Pilly auf der Bühne stehe und Witze über meine Eisamkeit mache? Lili hatte auf ihrem Facebook-Foto rote Haare, große Brüste und ein Gesicht wie ein Pferd. Darum, Lili. Ich antwortete Lili, dass ich nicht wisse, was sie mir damit sagen wolle, aber sie solle endlich eine Kamera an ihren Mac anschließen, dann könnten wir es mit Lecken und Blasen im Cyberspace versuchen. Darauf hatte sie mir nicht mehr geantwortet. Aber 3 Wochen später schickte mir Orithel die 2 Hemingway-Bücher und die Bonsai-Linde zurück, die ich ihr kurz vor ihrer unfreiwilligen Abreise aus Deutschland geschenkt hatte, und auch noch eine Liste mit israelischen Friedhöfen. Pferde-Lili hatte natürlich gepetzt. 2 Monate später hatte sie aber trotzdem einen Skype-Account. Ich hätte gleich Serafina fragen sollen. Die musste es wissen, denn sie war bereits mit 15 so fett wie ein Sumo-Ringer gewesen. 2 Kilo in 5 Tagen, sagte sie jetzt schon zum 2. Mal. Ich habe in Prag schon 2 Kilo abgenommen. Glaubst du das, Kleiner? Wenn das so weitergeht, bleibe ich ganz hier. Ich will sowieso nicht nach Miami zurück zu Mamascha und Walla und ihnen dabei zu sehen, wie sie sich vor mir schmatzend auf den Mund küssen. Sie glauben, ein Scheidungskind wie ich sehnte sich nach nichts anderem. Ich verzog den Mund wie Papascha, wenn ihm etwas wirklich egal war, und Serafina verschluckte ihre dicken Backen fast. Wir waren immer noch ein bisschen kühl zueinander, obwohl sie seit 1/2 Stunde auf meinem Bett im Hotel Udvo Kocek lag und redete und redete. Das alte schwere Hotelbett knarrte klagend unter ihr. Sie drehte sich auf die linke Seite, auf die rechte Seite, dann wieder zurück. Sie wand sich wie eine Robbe vor Publikum. Ich weiß, was du denkst, Kleiner. 2 Kilo von 100. 100? Wirklich? Mama bezahlt mich dafür. Für jedes Kilo $500. Das Geld hat sie von Walla. Großvater Mehl hat sich sein ganzes Spionagehonorar ab 1921 von der GPU auf ein Konto der United Trust Bank in Miami schicken lassen und er hat es nie abgehoben. Dort liegt es bis heute, plus Zinsen. Ein schöner Zufall. Sie warf sich laut ächzend wieder herum und dabei stieß sie mit ihren riesigen Schultern gegen die Nachttischlampe. Das Licht flackerte und in meinem Kopf flackerte es auch. Komm erst gar nicht auf die Idee, mich zu fragen, wie ich Walla Wechselberg finde. Er ist mein Vater und er ist viel weicher als der Typ, der mich eine Weile gegen meinen Willen erzogen hat, Vova Torquemada Carobina. Wie findest du Walla? Eine Null. Ich kann gar nicht glauben, dass Mamascha mich mit ihm gemacht hat und 3 Jahre lang neben ihm eingeschlafen und aufgewacht ist. Er hat kurze Beine, stinkt aus dem Mund wie eine Hyäne und liebt den Holocaust mehr als ein Nazi. Während sie das sagte, zog sie ihr leise vibrierendes Blackberry aus ihrer abgeschabten schwarzen Lederhandtasche und ich wunderte mich, wie sie es schaffte, mit ihren kurzen, dicken Fingern so schnell die vielen winzigen Tasten zu drücken. Nachricht von Walla, der Null? Sie sah mich an, antwortete aber nicht. Das kannte ich schon. Serafina lebte, ähnlich wie Noah, in einer Parallelwelt. Eine Kontaktaufnahme mit ihr war oft unmöglich. Ich versuchte mir ab und zu vorzustellen, wie es im Serafina-Land aussah, und ich ahnte, dass in einer besonders dunklen Ecke ein paar nackte junge deutsche Männer mit den Köpfen nach unten von der Decke runterhingen. Serafina war so verklemmt, sie musste sich irgendwie Ausgleich verschaffen. »Nachricht von der Null«, wiederholte ich. Ich rechnete nicht mit einer Antwort. Meistens musste man 5 bis 8 Mal fragen, bis sich der Koloss Serafina regte. Diesmal ging es schneller. »Hab ich dir gefehlt«, sagte sie, und sie guckte dabei serafinahaft durch mich hindurch. »Bestimmt hab ich dir gefehlt. Hat Mamascha dir gefehlt? Sie redet nie von dir. Komisch, findest du nicht? Du bist kleiner und dünner geworden, Karotte, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Warum? Und was machst du ausgerechnet an Weihnachten in Prag? Kindheitserinnerungen nachhängen?« Ich überlegte, was ich ihr sagen sollte. »Hau ab, du Walross. Gleich kommt Julce, meine Lieblingsroma, und wir werden Dinge tun, von denen du nie gehört hast. Oder soll ich mit dir in Prag bleiben, Serafinchen, und wir werden wie früher Gemilek und Vochomurka spielen, kleine giftige Kindergerichte kochen und so tun, als gäbe es nur dich und mich auf der Welt? Oder ich bin in der Elster-Sauna dabei erwischt worden, wie ich an mir herumgemacht habe, große Schwester. Was soll ich hier zum Gotteswillen machen?« Nein, niemand außer mir wusste, was wirklich passiert war. Nicht einmal die hysterische Deutsche, deren großes, festes, weißes Hinterteil an allem schuld war, hätte ihr halbinteressantes Großstadtleben darauf verwetten können, dass ihre weinend und fluchend vorgetragenen Anschuldigungen gegen mich berechtigt waren. Und auch der schiefe, schmächtige Polizist mit dem grauen Pferdeschwanz und die kleine, wie eine Nutte geschminkte türkische Polizistin, die in der schwarzen Lobby des Elster Body Clubs das Protokoll aufgenommen hatten, waren 100%ig davon überzeugt, dass die von mir angeblich belästigte Madame recht hatte und ich log. Und so war es wirklich. Ich hatte mich an diesem schrecklichen Oktoberabend zuerst wie immer eine halbe Stunde lang schwimmend von einer Seite des Elster-Pools zur anderen geschleppt. Hinterher setzte ich mich ins warme Sprudelbad und nahm, um eine bessere Wirkung als Mann zu erzielen, meine uralte schwarze US-Sportbrille ab, deren dicke Plastikgläser meine Augen so klein und irre aussehen ließen, wie die eines Typen, der in der U-Bahn hinter kleinen Mädchen herläuft und ihre Schultasche tragen will. Dann, nachdem ich keine der 3 jungen blonden, dezent tätowierten Sportstudentinnen, die neben mir im Jacuzzi hockten, angesprochen hatte, setzte ich die Brille enttäuscht wieder auf und sah plötzlich etwas Mittelgroßes, Scharfes durch die Saunatür verschwinden. Eine Minute später stand ich selbst im überheizten Saunaruheraum. Ich hängte vorsichtig mein Handtuch auf, zog die Badehose aus, hängte sie neben das Handtuch und ging zur Dusche. Das alles so langsam wie einer, der nicht auffallen will. Dann hob ich noch langsamer den Blick und sah sofort diesen unglaublichen weißen Arsch vor mir, einen Arsch, wie ich ihn hier nie vorher gesehen hatte. Denn deutsche Ärsche, und in der Elster-Sauna gab's keine anderen, waren immer alles Mögliche, groß, klein, breit, eine Spalt weit offen oder auch nicht, aber niemals unglaublich. Was danach geschah, hatte ich nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum ich in diesem Moment nicht sofort den Kontakt zwischen meiner zivilisierten und unzivilisierten Seite wiederherstellte. Es wäre so einfach gewesen. Inzwischen weiß ich natürlich den Grund. Ich war zu lange allein. Das verdirbt die Manieren. Ja, ich griff, als ich dieses große weiße Glücks- und Fickversprechen vor mir in der Dusche erblickte, so selbstverständlich zwischen meine Beine, als läge ich, wie jeden Abend zu Hause vor meinem Laptop, um nachzusehen, welche neuen Filme auf We Fuck Only Jews dazugekommen sind. Und wie zu Hause suchte und fand ich meinen Dudek an derselben Stelle wie immer, und dabei lächelte ich das Lächeln eines Kosaken, der sich gleich auf die Tochter des Gurewitscher Reben stürzen wird. Meine weiche Tschechenhand, wie Noah es ausdrücken würde, machte ein paar hübsche, schnelle pornografische Bewegungen. Doch dann drehte sich Madame leider um, ich ließ erschrocken den Dudek los und Madame begann zu kreischen, obwohl sie nichts gesehen hatte, sondern nur ahnte, was hinter ihr vor sich gegangen war. »Du Schwein«, schrie sie, »du blödes, ekliges Ausländerschwein, dieses Schwein«, jetzt brüllte sie noch verzweifelter und in einer noch höheren Frequenz, »hol sich auf mich einen runter, oh Gott, ist das ekelhaft, das ist so ekelhaft«, und sie fing an zu heulen. Ich schaffte es gerade noch, bevor die anderen Saunagäste angerannt kamen, mir das Handtuch umzubinden. Die Sittensträuchbrille konnte ich mir aber nicht mehr herunterreißen und wegwerfen. Und nun standen alle nackt, entsetzt und schwitzend um uns herum und keiner sagte was. Die Männer ahnten, dass ich nicht unschuldig sein konnte, aber sie hielten den Mund. Und die Frauen starrten angewidert ihre nackte, schöne, scharfe Konkurrentin an. Eine von ihnen, mordbereit wie die junge Lenny Riefenstahl, hatte eine unglaublich süße, rasierte Kleinmädchenmuschi und die gefiel mir so gut, dass ich mir am liebsten gleich wieder an den Schwanz gegriffen hätte. »Kleiner«, sagte Serafina mit dem falschen mütterlichen Ton einer älteren Schwester, die den kleinen Bruder nur bemuttert, damit sie jemanden zum Herumkommandieren hat. »Kleiner, du bist echt viel dünner als früher. Was ist passiert? Willst du es wirklich wissen?« »Nie wollte ich etwas mehr wissen. Ich glaube«, sie fing wieder an, mit ihrem Blackberry zu hantieren, »du leidest unter der Causa Wechselberg mehr als ich.« Hatte sie recht? Das wäre natürlich auch eine Erklärung für meine neueste Nervenkrise gewesen, die mich bis in den Elster-Duschraum geführt hatte. Schließlich hatte sich nicht nur Serafinas Sicht auf die Dinge des Lebens seit Kostjas nächtlicher Denunziation geändert. Kaum hatte ich erfahren, von ihr per SMS, dass Papascha nicht ihr Papascha war, erschien mir alles, was bis dahin auf eine unerklärliche Art falsch gewesen war, richtig. Und das machte mich noch trübsinniger, als sich der zynische Autor von »Post aus dem Holocaust« und »Ihr wollt nur unsere goldenen Eier« schon war. War Serafinchen nicht ein bisschen dümmer, als es die Karubiner-Gene erlaubten? Warum besaß sie nicht diese tödliche Selbstdisziplin, die ich, der weibische Hypochonder, vom Parteisoldaten Wover zum Glück vererbt bekommen hatte? Und dass sie alles andere als eine Schönheit war, erschien mir plötzlich so logisch wie das Kasparow-Gambit und als ein weiterer Beweis ihrer gewöhnlichen Herkunft. Arme Serafina, eigentlich sollte sie froh sein, dass sie bei uns den Karubinas aufwachsen durfte. Armer Soli! Mit sowas war ich verwandt? Die Karubinas, hinabgestiegen ins 20. Jahrhundert via Buchacz aus Kosivska Poljana, einem kleinen vergessenen ruthenischen Ort, stammten direkt vom König David ab. Das war altes Familienwissen. Wir, die huzulischen Halbgötter, waren hart, klug, attraktiv. Wir konnten Menschen, die wir brauchten, mit den schönsten Liedern in Sicherheit singen. Worte, die wir gegen andere richteten, wurden von ihnen niemals vergessen. Wir redeten immer und überall mit, im Hotel Lux in Moskau, in Prag bei den ersten kommunistischen Demonstrationen im schwarzen Februar 1948, an der Front in Galizien in der schönen grünen Uniform von Kaiser Franz Josef, am Hof des Wunderrabbis von Satmar. Sogar wenn sich ein Karubiner einmal im Monat in die Bartholomäiska schlich, um die Namen seiner besten Freunde loszuwerden, meine Damen und Herren, wo war der Widerliche, konnte er ein Gesicht aufsetzen, als wäre er im Begriff, die Welt zu retten. Wir waren nicht zu ewigen Zweitklassigkeit verurteilt wie die Wechselbergs, die immer wieder aufflogen und dann noch ein bisschen weiter den unsicheren Boden unter den Füßen verloren. Mehl zum Beispiel, 1937 in Washington, als sowjetischer Perspektivagent, Walja 1960 als Serafinas Vater. Wir glaubten nur an uns selbst, egal welchem Herrn wir gerade dienten, so wie die Rabbis von Jerusalem, als Pontius Pilatus sie fragte, ob sie sich wie er von dem kleinen Trickmessias aus Nazareth belästigt fühlten. Wir waren arroganter als Gott. Wie reagierte also ein Karubiner wie ich, als er erfuhr, dass seine übermächtige Schwester, die er einmal so blind geliebt hatte wie der Golem, den Rabbi Löw, nur seine halbe Schwester war und dass sie auch noch von einem Nichts abstammte, das damals in Moskau bloß genickt hatte, als Mamascha zu ihm sagte, »Du wirst Serafina vergessen, weil er jetzt ist Wova ihr Vater?« Ein Karubiner reagierte nach außen gar nicht und nach innen mit einer Hammerdepression. »Hör zu«, sagte ich leise zu Serafina, die bestimmt schon wieder vergessen hatte, was sie mich gefragt hatte, denn sie war immer noch mit ihrer Endlos-SMS beschäftigt. »Es ist alles scheiße, das muss dir als Antwort reichen.« »Was?«, sagte sie. »Ich sagte, du siehst ganz anders aus, seit du bei Walja lebst.« Sie guckte mich erstaunt an. »Wie? Woher weißt du, dass ich ihm gerade schreibe?« Es wurde auf eine Art still, die ich nicht kannte, bedrohlich, bedrückend, beängstigend. Dann sagte Serafina, »Du hast keine Ahnung, was für ein Arschloch er ist. Er hat mich angefummelt.« »Dich? Und jetzt will er sich ständig bei mir entschuldigen. Er hat Angst, dass ich nicht zurückkomme. Warum hat er damals keine Angst, mich gehen zu lassen?« Sie robbte an den Rand des Betts, erhob sich keuchend, humpelte ins Bad und obwohl sie die Tür zugemacht hatte, hörte ich kurz darauf ihren lauten Pferdestrahl. Noch während die Spülung rauschte, rief sie, »Ich habe gleich am ersten Abend lang mit ihm auf der Terrasse gesessen. Mama war schon im Bett, ihre erste Miami-Migräne, und Walja und ich haben über Mehl geredet.« Sie stand jetzt wieder vor mir, und obwohl es nicht sein konnte, roch sie nach diesen blauen Kristallen, die immer in den öffentlichen Pissoirs herumliegen. Mehl war seit 1921 in den USA, als Weißer, der vor den Roten fliehen musste. Das war seine Agentenlegende. Zuerst New York, dann Illinois, dann Washington D.C. Er arbeitete sich hoch bis ins Verteidigungsministerium. Er kam immer als Erster ins Büro, ging als Letzter und hatte nie eine eigene Meinung. Verstehst du, Kleiner? Er wartete 10 Jahre auf seinen Einsatz. Er wusste nicht, was sein Einsatz sein würde, aber als er so weit war, als er endlich die amerikanischen Aufmarschpläne für Sibirien kopieren wollte, kam Sergeant Gregorian ins Kartenzimmer. »Komm zur Sache, Ex-Schwester, ich muss schlafen. Ich bin eben erst angekommen«, sagte ich unfreundlich. Mir waren plötzlich Julchers schöne weiße Brust und Hüftstreifen wieder eingefallen und Serafina sollte meinem scharfen Zigeunerbraten hier auf keinen Fall begegnen. Als Walle in seiner Mailgeschichte zu der Stelle mit dem Kartenzimmer kam, sagte sie keuchend, rutschte er auf dem Sofa noch näher an mich heran. Ich dachte, mein neuer Papa sucht eine gemütlichere Stelle zum Sitzen, aber plötzlich umarmte er mich und fing an, mich zu küssen und zu flüstern. »Du siehst genauso aus wie deine Mutter, als sie noch jung war. Mamascha war früher fett.« Zum Glück hatte sie das nicht gehört. Ihr Blackberry piepte und sie begann so viel darauf herumzudrücken, dass es ihr fast aus den Händen gesprungen wäre. »Ich dachte, jetzt nehme ich dir gleich das Telefon weg, schlag dir damit den Kopf ein und dann schmeiße ich es aus dem Fenster. Danach habe ich bestimmt keine Probleme mehr mit der Causa Wechselberg.« Als sie fertig war, verdrehte Serafina die Augen wie eine Nonne nach ihrem ersten Orgasmus. Arme Serafina, wirklich mehr hatte sie nicht vom Leben. Sie tat mir trotzdem nie leid, auch jetzt nicht. Dafür musste ich als Kind für sie zu oft schreckliche Sachen machen. Einmal hatte sie mich gezwungen, vor ihren Freunden einen bekannten tschechischen Schlager zu singen, mit Kopfstimme, in matschgrauer Winterstrumpfhose und mit einem Metallkübel auf dem Kopf. Während ich sang, durften die Freunde mit Holzlöffeln im Takt auf den Köbel schlagen. Oder sie hatte mich zur Maidemonstration mitgenommen und als wir an der Tribüne vorbeiliefen, sagte sie, ich solle laut rufen, Nowotny hat einen Mäuseschwanz, was ich 5 Jahre jünger und dümmer natürlich machte. Und ich musste ständig bei ihr im Bett schlafen, mit dem Kopf nach unten und ihr mit den Händen die kalten Füße wärmen. Wenn du es den Eltern sagst, ritt sich mit Mamas riesiger Hühnerschere einen Davidstern in dein Säckchen, drohte sie mir. »Kleiner«, sagte die erwachsene Serafina jetzt 40 Jahre später, »hast du mir was zu sagen?« »Es hat nichts mit dir und den Wechselbergs zu tun«, sagte ich. »Wirklich, ich bin froh, dass ich endlich weiß, warum du so anders aussiehst als ich. Warte, bis ich abgenommen hab.« Sie war gar nicht beleidigt. »Vielleicht kriege ich dann die gleiche fanatische Trotzki-Rübe wie du. Ich gehe hier übrigens jeden Tag schwimmen, unten in Zhishkov, in die Olschanska. Komm doch mal mit, sie haben Duschen, die entweder eiskalt sind oder man verbrüht sich. Auf jeden Fall kommt immer Wasser raus.« »Schau«, sagte ich, »es ist nicht einfach darüber...« »Ist es«, unterbrach sie mich, »weil du nicht in die Italska darfst?« »Ich lass dich rein, Karotte, du darfst doch herumschnüffeln und auch mal übernachten. Von mir erfahren die alten Idioten nichts.« Ich stellte mich ans Fenster. Draußen war fast nichts zu sehen, nur das sterbende orange Licht einer dieser Prager Romantiklaternen, die auf der kleinen Seite an jedem zweiten Gebäude hingen. Das schmale zweistöckige Häuschen gegenüber war das letzte in der Nerudowa, das sie noch nicht renoviert hatten. Es war graphitgrau, die barocke Fassade hatte Löcher, die wie Wunden aussahen, und es bückte sich ängstlich, als hoffte es, dass die neue Zeit an ihm vorüberginge. Wer war ich? Ein zu junger alter Mann, der zu lange jeden und alles abgelehnt hatte, frivol, exzentrisch, pünktlich, immer gestresst, und das nicht nur, wenn die Kurve meiner Schilddrüsenwerte mal wieder an den Himalaya erinnerte. Ich hatte bis auf Noah niemanden auf der Welt, und Noah aus Noahland hatte ich auch nicht wirklich. Wenigstens konnte ich darauf zählen, dass er mir die Beerdigung auf dem Prager jüdischen Friedhof bezahlen würde. Ich drehte mich so schnell zu Serafina um, dass sie vor Schreck ihren schweren Wechselbergkopf zurückwarf. »Hast du ein Walertrauma?«, sagte ich. »Ja oder nein?« »Nein, ich habe kein Walertrauma, ich habe eher eine Wova-Wut.« »Also ja, also nein.« »Wieso musst du das so genau wissen, Karotte?« »Na gut«, sagte ich, »dann erzähle ich dir eben nicht, was passiert ist und warum ich so abgenommen habe.« »Ja«, sagte sie, »ich habe ein Walertrauma. Ich werde nie wieder mit jemandem schlafen wollen, der sich für meinen Vater ausgibt oder der mein Vater ist.« Und sie schnaufte wie Jimmy, mein alter Lieblingsbonobo von Hagenbeck. Jetzt ging ich pinkeln und kam lange nicht zurück. Beim Pinkeln dachte ich zuerst, mach bloß keine Geräusche. Dann dachte ich, ihre Geschichte ist noch schlimmer als deine. »Ich bin angezeigt worden«, rief ich, während ich mir die Hände wusch aus dem Bad. »Natürlich zu Unrecht, aber ich komme da raus. Leider werde ich erpresst. Du hast dir vorhin gar nicht die Hände gewaschen, du Schwein. Du, angezeigt? Hast du jemandem die Idee für ein Buch gestohlen? Ja, wie immer, aber im Gegensatz zu dir habe ich zu Ende geschrieben. Was macht übrigens dein Waller-Roman? Wie hieß er nochmal? Die bulimische Enkelin des Meisterspions? Wieder dieses Schnaufen. Wusstest du, sagte ich, dass Wowa im gleichen Geschäft war wie Mel? Deckname Quido. Jetzt sag schon. Sexuelle Belästigung. Wow. Schwör, dass du niemandem etwas sagst. Ich schwören? Das hat doch bei mir sowieso keinen Sinn. Ich fing an, sehr angestrengt nachzudenken. Seit Serafina in meinem Hotelzimmer war, hatte ich keinen einzigen interessanten Gedanken gehabt. Mir fiel nur ganz kurz die Geschichte von Avi Blumenschwein ein, der als Sechsjähriger von einem Urologen Hormonspritzen bekommen hatte, weil seine Eltern sein Schwänzchen zu klein fanden. Seitdem hatte der hässliche 120 Kilo Avi einen Dauerständer und keine Probleme mit Frauen. »Sie sitzen immer auf mir und stöhnen. Avi, Avi, ich will hier nie wieder weg«, sagte Avi mit einem dreckigen Lächeln zu Noah und mir, als wir von ihm wissen wollten, warum es so viele waren. »Sie wollen Sicherheit, und was bietet ihnen mehr Sicherheit als ein Schmeckel, das aus ihrem Pitschkalä gar nicht mehr rausgeht?« Über diesen Schwachsinn hatte ich vorhin kurz nachgedacht, aber mir fiel dazu nichts ein, außer »Und welche Spritzen hat Serafina nicht bekommen?« Eigentlich war immer nur die Saunasache in meinem Kopf. Seit Oktober schon. Sie lief parallel zu allem anderen. Manchmal versuchte ich zu meditieren, um mich abzulenken. Ich wusste nicht, wie man es machte, aber ich vermutete, dass man sich etwas vorstellen musste. So lange, bis sich die Seele von den Gedanken löste, bis es egal war, was die Fakten waren. Oder so ähnlich. Also stellte ich mir, um nicht wieder an die schwarze, kalte Lobby des Elster Body Clubs denken zu müssen, jetzt die Zahnputzuhr vor, die Oriteli in unserem ersten und einzigen guten Winter auf dem Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße gekauft und, ohne zu fragen, zwischen mein Rasierzeug und meine Anti-Rosacea-Creme aufs Waschbecken gestellt hatte. Es war eine Sanduhr, die von einem Holzmännchen mit rotem Hut und weiß gepunktetem Hemdchen gehalten wurde, und das Männchen sah so aus, als wisse es, dass es nie etwas anderes halten werde. »Würde ich mich auch immer so einsam und allein an meinen Dude klammern?«, dachte ich plötzlich. Meditation misslungen. Nachdem die Polizisten aufgeschrieben hatten, was ich zu sagen hatte, guckten sie mich wie zwei Roboter an. Wir standen am Tresen neben dem Elster-Eingang und direkt gegenüber auf einem langen Ledersofa saß die geschockte, von mir misshandelte Madame und weinte in ihre metallic-blaue Prada-Tasche. Der alte Polizist, Schleumels Lieblingswort aus seiner Schwarzmarktzeit, hatte glasige graue Augen, in denen nicht einmal ein Hypnotiseur etwas hätte lesen können. Die aufgemotzte Türkin dagegen war eindeutig böse auf mich. Sie glaubte mir kein Wort, und als sie vorhin mit Madame gesprochen und ihre Version notiert hatte, hörte ich, wie sie sagte, »Das ist natürlich so einer.« Jetzt betrachtete sie mich kalt und herablassend, und ich dachte, ein Glück, dass nicht 1915 ist und ich kein wehrloser alter Armenier bin. Ich senkte sicherheitshalber den Blick. Als ich wieder hochguckte, stand ein kleiner, schöner Rockstar-Typ in einer engen Jeans in einem engen schwarzen Jackett vor uns. »Ich will eine Aussage machen«, sagte er zu den beiden Polizianten. »Ich habe alles gesehen. Er ist unschuldig.« Das also war Klaus die Kanaille, der Erpresser, der mich vielleicht retten würde. Aber nur, wenn mein Verlag seinen Roman rausbringen würde und wenn in der Scheiß-Sauna keine Kameras eingebaut waren. »Schwöre«, wiederholte ich. »Ich schwöre.« »Bei deinem Leben«, sagte Serafina. Und dann erzählte ich ihr alles, fast alles. Und beim Reden hörte ich mein Herz schlagen. Ich mag das, aber es passiert nicht sehr oft. Als mich Meraf ein Jahr später am letzten Tag von Sukkot morgens um 4 anrief, um mir zu sagen, Noah sei von den Janjaweed entführt worden, klopfte es wie verrückt. Sie schrie, ich sei schuld, ich hätte ihn nicht ständig damit aufziehen sollen, dass er sich nicht in die dritte Welt traue. Dritte Welt, dachte ich, schlaftrunken, die gibt's doch gar nicht. Hast du das nicht von Noah gelernt, du kleinwüchsige Heiratsschwindlerin? Dann schlug mein ertapptes, trauriges Herz so laut, dass ich Meravs Gekreische kaum noch hörte. Bist du verrückt geworden, sagte Serafina, als ich mit meiner halbwahren Sauna-Story endlich fertig war. Sieh dich doch selbst an, sagte ich, 48 und wohnt immer noch bei der Mama. »Wie kann dir so etwas passieren, Kleiner? Warum passt du nicht auf?« Sie guckte mich so böse an wie früher, wenn sie in einem Buch, das ich las, ein Lesezeichen entdeckte. Lesezeichen hatte sie mir aber verboten. Ich sollte mir merken, auf welcher Seite ich gerade war. »Und du hast dich wirklich nicht angefasst? Ich?« »Du? Nein, ich versuchte so empört wie möglich zu klingen. Was bin ich, so dumm wie Rabbi Balaban? Der war, das wusste sie bestimmt noch, mein Lieblingssynonym für Idiotie. Der Dummkopf hatte es geschafft, das erste Mal nicht länger als 2 Jahre in Hamburg Rabbiner zu sein. Und kaum war er weg, hassten ihn alle, naja, fast alle, noch mehr. Er flog aber nicht wegen seiner saftlosen, immer leicht antizionistischen Predigten raus, die er an Neujahr mit einem lauten, selbstverfassten, paranoiden Gebet für den deutschen Präsidenten beendete. Das hätten ihm die kalten Hamburger Juden bis zum Ende der Welt durchgehen lassen. Nein, Balaban hatte im Religionsunterricht den angehenden Bat Mitzvah-Mädchen etwas zu genau die Geschichte von Lot und seinen Töchtern erzählt und dabei die Hände etwas zu tief in seine Hose gesteckt. Lot wurde von Hannah und Miriam betrunken gemacht und ins Bettchen gezerrt. Was, meine lieben Meidel? Könnt ihr von ihnen lernen? So ungefähr fing der große Hamburger Sexskandal an. Aber dazu später mehr. Viel mehr. Serafina sagte lange nichts. Die Tränensäcke unter ihren Augen wurden größer, die schwarzen, leicht fettigen Haare kräuselten sich wie tropische Schlingpflanzen, die man im Zeitraffer filmt. Woran dachte sie? Auch sie hatte bei Balaban für ihre Bat Mitzvah gelernt und von ihr hatte man über ihn immer nur Gutes gehört. Der Rabbi, sagte sie, wenn sie am Sonntag vom Tora-Studium nach Hause kam, kann so schön von Gott erzählen und wir lachen immer sehr viel. Am Ende war aber nur sie es, die er durchfallen ließ, obwohl das überhaupt nicht ging. Hatte sie sich als einziges Meidele gegen seine Auslegung der Lotgeschichte gewehrt? Wohl kaum, lieber hätte sie sie mit ihm nachgespielt. Dass ich ihn jetzt erwähnte, war natürlich eine Riesengemeinheit. Denn sie wusste, dass ich wusste, dass Balaban im Serafinerland zwischen all den jungen Nazis nackt von der Decke hing. Wie sie mich gerade verabscheute. Ihr Schweigen steigerte sich, es war traurig, ekelhaft, extrovertiert. Doch bevor sie sich vor Wut auf mich werfen konnte, wie früher in Prag im Hausflur, wo sie mich immer am liebsten verprügelte, weil es dort keiner mitbekam, klopfte es an der Hotelzimmertür, 3-mal lang, 3-mal kurz. Ich stand scheinbar gelangweilt auf, ging seltsam schleppend wie jemand, der nicht gestört werden will, zur Tür, machte sie eine Spaltbreite auf, und als ich dort Julia stehen sah, mit spitzem rotem Mund, mit ihren kleinen spitzen Brüsten und einem Gesichtsausdruck voller proletarischer Selbstachtung, sagte ich leise, warte in der Lobby und komm in 5 Minuten wieder zurück. »Wer war das?« sagte Serafina. »Der Hoteljunge. Unten wartet das kleine Arschloch Rashnavala Pranjaba. Ich glaube, Noah und ich kriegen die Buddha-Statue endlich los.« »Was für eine Buddha-Statue?« Ich antwortete nicht. »Was für eine verdammte Buddha-Statue?« »Fett, dick, nackt. Sie hat sogar Brüste, stell dir vor. Und sie würde trotzdem nie eine Diät machen wollen.«